Krankheit und Tod. Krankheit und Tod sind in dem Roman allgegenwärtig. Nahezu alle Protagonisten leiden in unterschiedlichem Maße an Tuberkulose, die auch den Tagesablauf, die Gedanken und Gespräche beherrscht. Verein halbe Lunge zum Beispiel. Immer wieder sterben auch Patienten an der Krankheit, wie etwa Barbara Hujus, die dem Leser durch die düstere Viaticum-Szene im Gedächtnis bleibt, oder Vetter Ziemsen, der heroisch wie ein antiker Held aus dem Leben scheidet. In den Gesprächen mit Settembrini und Naphta wird die Todesthematik schließlich auf eher metaphysischer Ebene disputiert. Neben die krankheitsbedingten Todesfälle treten schließlich mehrere Suizide, Peperkorn, Naphta, ehe der Roman schließlich in einem mörderischen Krieg endet, dem Weltfest des Todes. Zum Tod und zur Krankheit in seinem Roman kommentiert Thomas Mann: Was er, gemeint ist Castorp, begreifen lernt, ist, dass alle höhere Gesundheit durch die tiefen Erfahrungen von Krankheit und Tod hindurchgegangen sein muss. Zum Leben sagt einmal Hans Castorp zu Madame Chauchat: Zum Leben gibt es zwei Wege. Der eine ist der gewöhnliche, direkte und brave. Der andere ist schlimm. Er führt über den Tod und das ist der geniale Weg. Diese Auffassung von Krankheit und Tod als eines notwendigen Durchganges zum Wissen, zur Gesundheit und zum Leben macht den Zauberberg zu einem Initiationsroman. Im Schneekapitel erreicht Castorp mit der Überwindung der Verfallenheit an den Tod einen entscheidenden Schritt seiner geistigen Entwicklung. In ironischer Brechung der hier gewonnenen lebensfreundlichen Maxime erlaubt der Autor seinem Protagonisten, erst im letzten Kapitel nach seiner Erkenntnis zu handeln und nicht einmal freiwillig die von Krankheit und Tod beherrschte Welt des Zauberberg zu verlassen. Zeit. Mit der Leben-Tod-Thematik ist der Begriff der Zeit verwoben, ein weiteres zentrales Motiv im Zauberberg. Obwohl der Roman nahezu chronologisch aufgebaut ist, verläuft die Handlung, beginnend mit Hans Castorps Ankunft auf dem Bahnhof Davos-Dorf Anfang August 1907 und endet mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs genau 7 Jahre später, nicht in gleichmäßiger Geschwindigkeit, sondern beschleunigt zunehmend. Die ersten 5 Kapitel, etwa die Hälfte des Textes, beschreiben von Castorps insgesamt 7 Zauberbergjahren, zeitdehnend und detailreich lediglich die ersten 7 Monate, die dem Protagonisten täglich Neues, Interessantes bringen und die in der Walpurgisnacht zugleich ihren Kulminations- und Endpunkt finden. Die letzten beiden Kapitel drängen, raffen und verdichten indes einen Zeitraum von 6 für Castorp eher von Routine und Monotonie geprägten Jahren. Mann verarbeitet dabei zitierend ein philosophisches Thema des von ihm verehrten Arthur Schopenhauer, das zeitlose Jetzt, lateinisch Nunc Stans. Die Asymmetrie im Romanaufbau entspricht auf der Erzählebene eine verzerrte Zeitwahrnehmung durch den Protagonisten selbst. Schließlich wird im Roman fortwährend über das Phänomen der Zeit auch auf theoretischer Ebene diskutiert, über die Frage etwa, inwieweit Interessantheit und Neuheit des Gehalts die Zeit vertreibe, das heißt verkürze, während Monotonie und Leere ihren Gang beschwere und hemme. Erörtert wird auch das Problem der Erzählbarkeit von Zeit, des Zusammenhangs zwischen der Dauer eines Berichts und der Länge des Zeitraums, auf den er sich bezieht. Klar im Zeichen symbolhafter Bezüge steht das einzig konkrete Datum der Romanhandlung, der Faschingsdienstag, den das Unterkapitel Walpurgisnacht schildert. Der Autor legt diesen letzten Tag des Karnevals und notabene Vortag des an Buße und Memento Mori mahnenden Aschermittwochs auf den 29. Februar. Von Peperkorn später im 7. Kapitel mit der Feststellung, sie waren Clavdias Geliebter in die Enge getrieben, findet Hans Castorp die elegante Ausflucht, dass dieser Faschingsdienstag ein aus aller Ordnung und beinahe aus dem Kalender fallender Abend war, ein Extraabend, ein Schaltabend, und dass es also nur eine halbe Lüge gewesen wäre, wenn ich ihre Feststellung geleugnet hätte. Damit ist die Symbolik dieses Datums aber noch nicht erschöpft. Denn die Engländer nennen den letzten Februartag Doomsday, was zugleich den Tag des jüngsten Gerichts bezeichnet, aber auch an Begriffe wie Unheil, Verderben, Verdammnis anklingt, womit wiederum ein zusätzliches und bezeichnendes Licht auf jenen unverantwortlichen Abend fällt. Eine letzte Pointe liegt nun darin, dass der 29.2. in Wirklichkeit nicht auf den Faschingsdienstag des Jahres 1908, sondern auf den vorangehenden Samstag fiel, die symbolträchtige Umdatierung also der poetischen Freiheit zugute zu halten ist, die sich der Autor hier aus guten Gründen genommen hat. Erotik. Der Protagonist Hans Castorp teilt die bisexuelle Orientierung seines Autors. So liebt er einerseits leidenschaftlich die Russin Klawdia Schuschar. Seine homoerotische Ausrichtung kommt indes in seiner Neigung zu seinem Jugendfreund Przybyslaw Hepe zum Ausdruck, aber auch in der Faszination, die der lebenskräftige Weltmensch Peperkorn auf Castorp ausübt. Verbunden werden die beiden Aspekte seiner Sexualität durch das Symbol des Bleistifts. Sowohl von Przybyslaw als auch von Klawdia borgt er sich einen Crayon. Während dieser dünn und zerbrechlich ist, erweckt der seines Schulfreundes für den pubertierenden Castorp geradezu eine verehrte Reliquie durch Größe und Gestalt phallischer Assoziationen. Der nostalgisch geliebte Przybyslaw trägt übrigens einen sprechenden Nachnamen. Denn Hippe bedeutet Sense und wird in der Knochenhand des als Schnitter versinnbildlichen Todes zum bedeutungsvollen Attribut, das die enge Verbindung zwischen Eros und Thanatos in der Zauberbergsphäre unterstreicht. Im Laufe des Romans wird die Thematik vielfach ironisch gebrochen. In Castorps Liebesschwüren auf dem Karneval, die keineswegs frei von Komik sind, in den Röntgenbildern, die Hofrat Behrens Castorp zu Studienzwecken zeigt, ein Frauenarm. Sie ersehen es aus seiner Niedlichkeit, damit umfangen sie uns beim Schäferstündchen. Schließlich in der seltsamen Dreierbeziehung, die Castorp und Klawdia zu gemeinsamen Verehrer Peperkorns werden lässt. Nicht zu vergessen die homoerotische Beziehung zwischen Castorp und Settembrini, erstmals referenziert durch Naphta, als Settembrini Castorps Bewunderung für Peperkorn mit der Bemerkung kommentiert, dass dieser ihm doch bereits seine Klawdia weggenommen habe und ihn fragt, warum er dagegen nichts unternehme. Naphta erinnert Settembrini daran, dass auch der Angesprochene selbst bisher nichts gegen Klawdia und Peperkorn unternommen habe, die seiner und Naphtas Beziehung zu Castorp im Grunde nur hinderlich sind. Auch das homoerotische Interesse Fräulein Engelhardts an Madame Chauchat ist zu erwähnen. Fräulein E. solidarisiert sich mit Castorp in der gemeinsamen Verehrung der Angebeteten, um solcher Art quasi als Trittbrettfahrerin einer realistischeren Beziehung teilhaftig zu werden. Während des Karnevals sucht Fräulein Engelhardt die Nähe Castorps, auf das der Blick Klawdias, der Castorp wahrnimmt, gleichzeitig auch auf sie falle. Musik. Wie so oft bei Thomas Mann, etwa in den Buddenbrooks oder ganz besonders in Dr. Faustus, spielt auch im Zauberberg die Musik eine entscheidende Rolle. Die Musik steht hier für die von Hans Castorp letztlich überwundene Sympathie mit dem Tod, eine Formulierung des Komponisten Hans Pfitzner, die Thomas Mann oft aufgriff. In dem Kapitel Fülle des Wohllauts bespricht Thomas Mann eingehend 5 Musikstücke: Giuseppe Verdis Aida, Claude Debussys Prélude à la Prémédie d'une Faune, Georges Bizets Carmen, Charles Gounods Faust und Franz Schuberts Der Lindenbaum. Vor allem das zuletzt genannte Lied wird für Thomas Mann zum Inbegriff romantischer Todessehnsucht, deren Überwindung letztlich das große Thema des Zauberberg ist. Nicht umsonst summt Hans Castorp in der Schlussszene des Buchs auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs den Lindenbaum vor sich hin. Hier wird der romantische Todeskult, wie er sich etwa in Richard Wagners von Thomas Mann sehr geschätzter Oper Tristan und Isolde findet, drastisch parodiert. Figuren. Zahlreiche Zeitströmungen finden sich in bestimmten Figuren des vielschichtigen Zauberberg-Kosmos verkörpert. Castorp. Hans Castorp, nach des Autors eigenem Bekunden ein Gralssucher in der Tradition Parzivals, ein reiner Tor, bleibt blass und mittelmäßig gezeichnet. Er steht für das deutsche Bürgertum, das sich zwischen widersprüchlichen Einflüssen hin und her gerissen zur höchsten humanistischen Leistung aufschwingen kann, aber auch dumpf philiströser Kulturfeindlichkeit ebenso anheimfallen wie radikaler Ideologie. Wie oft bei Thomas Mann verbirgt sich hinter der Namenswahl auch hier eine tiefere Bedeutung. Hans steht einerseits für den deutschen Allerweltsnamen schlechthin. Viele Märchenfiguren tragen ebenfalls diesen Namen, wie etwa der bereits erwähnte Hans im Glück. Wichtig ist zudem die biblische Konnotation. Hans als Kurzform von Johannes verweist auf den Lieblingsjünger Jesu sowie den Evangelisten, dem die Offenbarung zuteil wird. Die auf Castorp wirkenden Einflüsse werden durch weitere Hauptfiguren des Werkes vertreten. Settembrini. Settembrini vertritt intellektuelle Aufgeklärtheit und Lebensbejahung. Tätigsein ist für ihn ein ethischer Wert. Er macht sich zu Hans Castorps Mentor und Erzieher. In dieser Rolle weist er ihn auf das Absurde hin, das in dessen Faszination von Krankheit und Tod liegt. Er warnt ihn auch vor dem fahrlässig trägen Charakter der Russin Madame Chauchat, einer Sanatoriumspatientin, in die sich Hans Castorp nachhaltig verliebt hat. In einer Szene veranschaulicht Thomas Mann symbolisch Settembrinis aufklärende, erhellende Funktion, als er Hans Castorp im Dunkeln vorfindet und vor der Gesprächseröffnung das Deckenlicht anknipst. Settembrinis verehrtes Vorbild Carducci hat eine Hymne auf einen anderen, nicht geheueren Lichtbringer geschrieben, auf Lucifer, La Forza Vindice della Ragione. Sich selbst vergleicht Settembrini mit Prometheus, der den Menschen das Feuer als technischen Fortschritt gebracht hat. Settembrini gibt sich im Zauberberg gegenüber Hans Castorp als Freimaurer zu erkennen. Von seinem Gegenspieler Naphta wird Settembrini als Zivilisationsliterat verspottet, einer Wortschöpfung Thomas Manns aus seinem Essay Betrachtungen eines Unpolitischen. Tatsächlich ist der Italiener und Intellektuelle als Karikatur des westlich orientierten, liberal-demokratischen Schriftstellertyps gedacht, wie ihn Thomas Manns Bruder und Schriftstellerrivale Heinrich verkörperte. Parallel zur Entstehung des Romans vollzog sich die bemühte Hinwendung Thomas Manns zur Demokratie und zur Weimarer Republik. In Selbstzeugnissen hat Thomas Mann sich skeptisch geäußert über die extremen Standpunkte der Antagonisten Settembrini und Naphta, aber hinzugefügt, dass ihm die Figur Settembrinis näher stehe als der doktrinäre Terrorist Naphta. Die äußere Erscheinung Settembrinis orientiert sich an dem italienischen Komponisten Ruggero Leoncavallo. Der Name Settembrini ist eine Anspielung auf den Literaten und Freimaurer Luigi Settembrini, der auch Meister vom Stuhl einer Freimaurerloge war. Naphta. Naphta indes steht für die zersetzenden Kräfte, den Extremismus von beiden Seiten, wie er sich in der Weimarer Republik zunehmend etablieren konnte, für die Selbstzerstörung, die in ein totalitäres System führen sollten. Sein heterogen aus radikal-ideologischen Versatzstücken aller Art geformtes Weltbild trägt ebenso kommunistische, anarchistische wie faschistoide Züge. In diesem Sinne ist seine Religiosität nicht nur christlich, sondern beispielsweise auch pantheistisch orientiert. Zentrale religiöse und philosophische Werte werden durch brillant kalte Intelligenz und sophistische Rhetorik ihres Sinnes entkleidet und ad absurdum geführt, als wollte er wahrhaben, dass sich die Sonne um die Erde drehe. Naphta verkörpert eine antihumane, antiaufklärerische Gedankenwelt. Er konkurriert mit Settembrini um die Gunst ihres wissbegierigen Schülers Hans Castorp. Letzterer erkennt an, dass die ätzende Rabulistik in den Wortgefechten zumeist obsiegt. Der Streit der beiden unversöhnlich gegeneinander stehenden Weltanschauungen eskaliert, schließlich in einem Pistolenduell. Zuvor jedoch, Im Schneekapitel, als er seine beiden Mentoren als Schwätzer entlarvt, hat der umkämpfte Hans Castorp zugunsten Settembrinis eingestanden, dass jener es immerhin gut meine. Es ist gewiss kein Zufall, dass Naphta in Thomas Manns ursprünglicher Romankonzeption nicht vorgesehen war, sondern erst später eingearbeitet wurde. Bemerkenswert ist, dass Thomas Mann präfaschistisches, antihumanes Gedankengut ausgerechnet von einem Juden vertreten lässt, wie übrigens später auch im Dr. Faustus, wo faschistisches Denken durch den Juden Dr. Chaim Breisacher repräsentiert wird. Clawdia Chauchat. Clawdia Chauchat verkörpert im Roman die erotische Verführung, wenn auch in ihrer morbiden, zu asiatischer Schlaffheit degenerierten Form. Vor allem seine Verliebtheit ist es, die Castorp länger als geplant auf dem Zauberberg verweilen lässt. Sinneslust, die männlichen Tatendrang hemmt. Die Liste literarischer Vorbilder reicht von Circe bis hin zu den Nymphen in Wagners Venusberg. Auffallend erscheint die vielfach zum Ausdruck kommende, an Baudelaires berühmtes Gedicht in den Fleur du Mal erinnernde Katzensymbolik. Als kirgisenäugig wird die Russin bezeichnet. Ihr Nachname erinnert an das französische Chaud-Chat, heiße Katze. Im Vornamen tauchen Krallen auf, englisch Claws genannt. In der Figur der Clawdia soll Thomas Mann eine Mitpatientin seiner Frau namens Clavelia literarisch verarbeitet haben. Mynheer Peperkorn. Der erst spät auftretende Mynheer Peperkorn, Madame Chauchats neuer Liebhaber, zählt zu den markantesten Figuren des Romans. Von Settembrini als dummer alter Mann geschmäht, erinnert er erkennbar an jene zwiespältigen Figuren aus Manns früheren Werken, denen der Autor bzw. sein jeweiliger Protagonist ob ihrer naiv-vitalen Kraft bewundern, Neid und Verachtung gleichermaßen entgegenbringt. Zu nennen sind insbesondere Herr Klöterjan aus der Novelle Tristan sowie Tonio Krögers lebenskräftiger Freund Hans Hansen. Während diese aber nüchtern und sachlich dargestellt werden, trägt Peperkorn mit seinem kruden Vitalitätskult groteske Züge. Er gerät zur Karikatur des Dionysischen. Den entgegengesetzten Charakter verkörpert Joachim Ziemßen, dem jeglicher dionysische Wesenszug fehlt. Peperkorn und Ziemßen gehen letztlich an ihrer Einseitigkeit zugrunde, nicht jedoch der mittelmäßige Hans Castorp. Im Laufe seines Aufenthalts auf dem Zauberberg gelingt es ihm, die Gegensätze apollinisch und dionysisch zu überwinden. Modell für Peperkorn war Thomas Manns Schriftstellerkollege Gerhard Hauptmann, der sich beim Lesen wiedererkannte. Bleistiftmarginalien in Hauptmanns Leseexemplar, Beschwerdebrief an den gemeinsamen Verleger Fischer. Auch Max Liebermann hatte anlässlich einer Lesung die Vorlage der narrativen Karikatur sogleich erkannt. Joachim Ziemßen. Vetter Joachim Ziemßen schließlich erscheint als Vertreter der soldatisch treuen Pflichterfüllung, eine Figur, die sich, wenn auch nur vordergründig, den Herausforderungen des Lebens stellt und ihnen durch aktives Tätigwerden zu begegnen sucht. Trotz der vermeintlichen Andersartigkeit besteht zwischen Joachim und seinem Vetter Hans durchaus eine Seelenverwandtschaft. Hofrat Behrens spielt darauf an, wenn er die Vettern scherzhaft Castorp und Pollux nennt. Weitere Figuren. Hofrat Behrens. Klinikleiter Hofrat Behrens trägt Züge des Dr. Jessen, jenes Mediziners, der seinerzeit Manns Frau Katja behandelt hatte. Vom Autor wird er wenig schmeichelhaft porträtiert, als stiernackig, mit vorquellenden, blutunterlaufenden Augen, blauen Backen, Stumpfnase und riesigen Händen und Füßen. Geredet haben soll Behrens Vorbild wie die Karikatur eines forschen Kursstudenten. Karikiert wird insbesondere auch Jessens Neigung, aus wirtschaftlichem Interesse den Patienten medizinisch nicht indizierte Verlängerungen ihres Aufenthalts anzuraten. Dem Besucher Thomas Mann selbst etwa hatte der Mediziner seinerzeit wegen eines harmlos lästigen Katars ein halbes Jahr in der Klinik behalten wollen. Dr. Krokowski. Hinter Dr. Krokowski wird der Psychoanalytiker Georg Grodek vermutet, der auch als Wegbereiter der Psychosomatik gilt. In seinem Sanatorium Marienhöhe bei Baden-Baden hatte er ab 1912 Vorträge gehalten, in denen er in ähnlicher Weise Zusammenhänge zwischen Liebe und Krankheit herstellt, wie dies Dr. Krokowski auf dem Berghof tut. Seine Thesen hat er insbesondere auch in dem 1913 veröffentlichten Werk Nasameku, Natura Sanat, Medicus Curat niedergelegt. Auch fällt der lautliche Anklang Kro, Gro auf. In der Person des Dr. Krokowski vereinte Thomas Mann mehrere Vorbilder. Neben Sigmund Freud ist Dr. Etienne Krokowski auch Dr. Richard von Kraft-Ebing, dessen Werk Thomas Mann nachweislich bekannt war. Dr. Krokowski behandelt die erschreckenden und unheimlichen Abwandlungen der Liebe, und zwar in jenem zugleich poetischen und gelehrten Stil, der für Kraft-Ebings berühmtes Werk Psychopathia Sexualis charakteristisch ist. Frau Stöhr. Für die ungebildete, ordinäre Frau Stöhr, die etwa desinfizieren statt desinfizieren sagt und kosmisch mit kosmetisch verwechselt, hat eine gewisse Frau Plühr Pate gestanden, eine von Katjas Mitpatientinnen. Adriatica von Mühlendonk. Vorbild der Adriatica von Mühlendonk, der Oberaufseherin dieses Schreckenspalastes, war Luise Jauch, 1885 bis 1933, rechte Hand des Klinikleiters Geheimrat Prof. Dr. Jessen und mit diesem aus Hamburg nach Davos gekommen, die von Mann ebenso wenig schmeichelhaft porträtiert wird wie Prof. Jessen als Hofrat Behrens. Unter ihrer Schwesternhaube kam spärliches, rötliches Haar hervor, ihre wasserblauen, entzündeten Augen, an deren einem zum Überfluss ein in der Entwicklung sehr weit fortgeschrittenes Gerstenkorn saß, war unsteten Blicks, die Nase aufgeworfen, der Mund froschmäßig, außerdem mit schief vorstehender Unterlippe, die sie beim Sprechen schaufelnd bewegte. Luise Jauch beherrschte alle Arten von Kartenspielen, rauchte Zigarren und pflegte einen gewissen Kasernenton. Entstehungsgeschichte. Äußerer Anlass für das Werk war ein Sanatoriumsaufenthalt von Thomas Manns Frau Katja in Davos im Jahre 1912, Waldsanatorium Davos Platz bei Dr. F. Jessen. In zahlreichen, heute nicht mehr erhaltenen Briefen hatte sie ihrem Mann vom Alltag in der Heilanstalt berichtet. Bei einem dreiwöchigen Besuch lernte ihn Thomas Mann auch aus eigener Anschauung kennen. Ursprünglich hatte er die Absicht gehabt, die dort empfangenen Eindrücke im Rahmen einer Novelle zu verarbeiten. Sie sollte eine Art von humoristischem, auch groteskem Gegenstück, ein Satyrspiel zum 1912 erschienenen Tod in Venedig werden und in der Literaturzeitschrift Neue Rundschau veröffentlicht werden. Bereits 1913 begann Thomas Mann mit der Niederschrift und unterbrach hierfür sogar die Arbeit am Felix Krull. 1915 zwang ihn der Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu einer Pause. Die Arbeit sollte erst 1920 wieder aufgenommen werden, nachdem zwischendurch unter anderem Herr und Hund, der Gesang vom Kindchen sowie die Betrachtungen eines Unpolitischen erschienen waren. Die ursprünglich geplante Novelle war mittlerweile zu einem zweibändigen Roman angewachsen, zu einer ausgedehnten Short Story, wie Thomas Mann später augenzwinkernd kommentieren sollte. 1924 erschien das Werk im Fischer Verlag. Muster und Motivquelle war unter anderem der philosophisch getönte Voyeur-Roman des Franzosen Henri Barbusse mit dem Titel L'Enfer, Paris 1908, Deutsch Die Hölle, Zürich 1920. Im Zauberberg verwendete Motive und Anspielungen sind im Werk Thomas Manns schon in der 1903 erschienenen Erzählung Tristan vorweggenommen. Anton Klöterjan bringt seine lungenkranke Frau Gabriele in ein Bergsanatorium. Dort lernt sie den Schriftsteller Detlef Spinell kennen. Dieser bringt sie dazu, ein Stück aus Wagners Oper Tristan und Isolde auf dem Klavier vorzuspielen, obwohl ihr die Ärzte jede Anstrengung untersagt haben. Wirkungsgeschichte. Weimarer Republik. Beim Publikum stieß der Zauberberg sofort auf große Resonanz und erreichte bereits nach 4 Jahren eine Auflage von 100.000 Exemplaren. Übersetzungen erfolgten bislang in 27 Sprachen, darunter alle größeren europäischen. Auf Englisch gibt es sogar 5, auf Japanisch 2 Versionen. Erhebliche Verärgerung rief der Roman indes bei einer ganzen Reihe von Zeitgenossen hervor, die im Zauberberg karikiert worden waren. Zu nennen ist insbesondere der alte Gerhard Hauptmann, der für den Bekanntenkreis Hauptmanns erkennbar als äußerliches Vorbild für die Figur des trunksüchtigen, anti-intellektuell gezeichneten Lebemanns Mynheer Peeperkorn gedient hatte. Trotz eines wortreichen Entschuldigungsbriefes vom 11. April 1925, in dem Thomas Mann bekennt, sich versündigt zu haben, sollte es, nach einer Version, bis zum Goethejahr 1932 dauern, bis Hauptmann seinem jüngeren Kollegen endgültig verzieh. Nach einer anderen Version war es nicht der Dichter Hauptmann selbst, der auf dieses Porträt ablehnend und mit vorübergehender Distanzierung reagierte, sondern lediglich seine Frau. Pikiert zeigte sich auch Dr. Jessen, der Davoser Anstaltsarzt, der 1912 Thomas Manns Frau Katja behandelt hatte und sich unschwer im geschäftstüchtigen Hofrat Professor Behrens wiedererkannte. Aus Kollegenkreisen wurde ihm nahegelegt, den Autor zu verklagen, wobei jedoch die Erwartung einer gewissen Publicity für die Klinik und den Ort Davos mitgespielt haben mag. Jessen ließ indes die Sache letztlich auf sich beruhen. Auch im Übrigen stieß der Zauberberg bei der Ärzteschaft auf erhebliche Kritik. Vom fachlich-medizinischen Standpunkt konnte jedoch gegen die Schilderung des Sanatoriumsbetriebs nichts eingewandt werden. Walter Amelung schrieb hierzu: Thomas Mann hatte das Heilstättenmilieu sehr richtig erfasst. Die Angriffe von Ärzten waren unberechtigt. Der Autor hat sich sehr klug 1925 in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift verteidigt. Hans Castorp kommt durch seinen Aufenthalt in Davos in die Höhe, versagt nicht. Der Verkehrsverein von Davos bestellte bei Erich Kästner im Jahre 1936 einen heiteren Roman über Davos, weil Thomas Manns Zauberberg den Ort in gesundheitlicher Hinsicht in Verruf gebracht hatte. Kästner verfasste den in Davos spielenden Zauberlehrling mit Doppelgängermotiven und einem Zeus, der Blitze schleuderte. In den Kreisen der literarischen Fachwelt erfuhr der Zauberberg indes großteils positives Echo. Erwähnt sei etwa Arthur Schnitzler, der, obgleich selbst Arzt, die Vorbehalte seiner Kollegen gegen den Roman nicht teilte. Wohlwollend urteilten auch Georg Lukacs, der sich zu Thomas Manns Verwunderung in der Figur des Leo Nafta nicht wiederfand, André Gide sowie Ernst Robert Curtius. Kritischer fielen indes die Voten von Karl Sternheim, Alfred Döblin und Bertolt Brecht aus, der Mann als regierungstreuen Lohnschreiber der Bourgeoisie schmähte. Die Begründung des Stockholmer Komitees für den Nobelpreis im Jahr 1929 bezog sich wegen der Abneigung des Jurymitglieds Friedrich Böck gegen Manns dritten Roman in erster Linie auf Buddenbrooks. Drittes Reich. Die Nationalsozialisten schmähten zwar den Zauberberg als Lob der Dekadenz und Verunglimpfung des von ihnen propagierten soldatischen Heldentums. Gleichwohl erschien das Werk nicht auf der schwarzen Liste von Goebbels Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Nachkriegszeit. Nach seinem Tod geriet Thomas Mann als großbürgerlicher Autor mit seinem Werk Der Zauberberg zunehmend in die Kritik linker Literatenkreise, wie etwa der Gruppe 47. Die von der 68er Bewegung geprägte Kritik erreichte ihren Höhepunkt im Thomas-Mann-Jahr 1975. Seither ist indes eine Mann-Renaissance zu beobachten. Insbesondere ist sie auch auf das Wirken des einflussreichen Kritikers Marcel Reich-Ranicki zurückzuführen, der in einem Interview bekannt hat, keine besseren deutschen Romane zu kennen als Goethes Wahlverwandtschaften und den Zauberberg. Der Roman Castorp des polnischen Schriftstellers Paweł Hüll handelt vom Studium des Protagonisten in Danzig, wo dieser laut einem Hinweis im Zauberberg 4 Jahre am Polytechnikum zugebracht haben soll. Der Roman erschien 2004 in deutscher Sprache. Verfilmung. Die erste Verfilmung war eine TV-Produktion des Senderfreies Berlin in Schwarz-Weiß unter der Regie von Ludwig Krämer. Premierendatum in Deutschland war der 4. Januar 1968. Die Darsteller unter anderem Volker Bonnet, Heinz Clevenot, Michael Degen und Kurt Bois. An das Remake als Farbversion wagte sich 1981 der Münchner Filmproduzent Franz Seitz, wobei Hans W. Geißendörfer Regie führte. Die deutsch-französisch-italienische Koproduktion weist eine Länge von 2,5 Stunden in der Kino- sowie 7 Stunden in der Fernsehfassung auf. Darsteller sind unter anderem Christoph Eichhorn als Castorp, Rod Steiger als Peperkorn, Marie-France Pisier als Claudia Chauchat, Hans-Christian Blech als Hofrat Behrens, Flavio Bucci als Settembrini, Charles Aznavour als Nafta, Alexander Radjun, Margot Hielscher, Gudrun Gabriel, Ann Zacharias, Irm Herrmann, Kurt Raab, Rolf Zacher und Thilo Brückner. Musik. Der Kölner Minimal-Techno-Musiker Wolfgang Vogt veröffentlichte 1999 unter dem Projektnamen Gas das Album Zauberberg, welches im Titel und indirekt in den düsteren Klangkompositionen auf Manns Werk Bezug nimmt. Die Oper Der Zauberberg nach dem Roman von Thomas Mann wurde komponiert von Robert Grossmann, Libretto Rolf Gerlach, Uraufführung 26. September 2002 im Stadttheater Kür, Schweiz. Eine weitere Oper mit dem Namen Der Zauberberg wurde komponiert von Gregory Weider, Libretto Bettina Geier, Auftragswerk im Rahmen des 25. Davos-Festivals, Uraufführung 30. Juli 2010, Berghof Schatzalp, Davos. Lesungen. Es existiert eine Hörbuchfassung, leicht gekürzt gelesen von Gerd Westphal, erschienen beim Deutsche Grammophon Verlag, sowie eine Hörspielbearbeitung, die im Hörverlag erschienen ist. Sie hörten den Artikel Der Zauberberg, gesprochen am 29.07. von Butschmakumbae mit dem Benutzernamen butsch.m. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Artikelname. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC-BY-SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.